Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Mit Anke van de Weyer. No.
Diesmal mit zwei Geschichten, bei denen am Ende alles ganz anders kommt als geplant. Eine kommt von Friederike. Sie ist gerade in einer Phase, in der sie wirklich durch mit Männern ist. Also sie hat gar keine Lust mehr auf halbherzige Beziehungen und braucht auch zum Glücklichsein eigentlich überhaupt gar keinen Partner. Ja, bis sie dann einem anderen Mann vorgestellt wird.
Es war eine Hochzeit und es ging ungefähr so: Fedi, mach dir keine Gedanken wegen der Übernachtungsmöglichkeit. Wir haben da einen Freund, der hat einen kleinen Camper, da kannst du drin übernachten. Ich würde im Nachhinein sogar sagen, dass für mich, als ich diesen Menschen zum ersten Mal gesehen habe, dass das Liebe auf den ersten Blick war.
Bei Michael, da geht das Ganze sogar noch einen Schritt weiter. Der hat seiner Freundin gerade im Urlaub in Italien am Hafen von Triest einen Heiratsantrag gemacht.
Wir planen unsere Hochzeit, laden alle unsere Freunde und Familie ein, buchen die Location, reservieren die Kirche und haben auch schon unser Gespräch mit dem Standesbeamten. Es ist alles vorbereitet für eine richtig gelungene Feier.
Leute, ich spoilere nicht zu viel, wenn ich sage, am Ende, da gab es bei Michael und seiner Verlobten keine Hochzeit. Warum er das alles abgesagt hat, das wird er euch in dieser Episode erzählen. Friederike und Michael, die haben ihre Geschichten bei Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights am 11. März in Stuttgart auf der Bühne erzählt. Also wenn ihr zwischendurch mal wen lachen hört oder wenn er mal ein Glas klirrt oder sowas, dann liegt es eben daran, dass das Ganze live war. So, zurück zu Friederike und dem Mann mit dem Camper auf der Hochzeit. Kleine Vorgeschichte an dieser Stelle. Friederike, die hatte einige Jahre vorher eine, wie sie sagt, sehr ungesunde Beziehung, bei der ihr der Ex-Partner auch sexuelle und körperliche Übergriffe angetan hat. Und das hat dann ihre späteren Beziehungen natürlich auch geprägt. Das hat dazu geführt, dass sie in Beziehungen sehr unsicher geworden ist und ja auch sehr viel Rückversicherung brauchte. Und der Mann, den sie da auf dieser Hochzeit kennenlernt, der ist einfach das totale Gegenteil. Also der ist gerne alleine, der hat vorher noch nie mit einer Partnerin zusammengelebt und der ist einfach wirklich sehr für sich. Trotzdem kommen die beiden zusammen und sie ziehen nach ein paar Monaten sogar zusammen. Im Herbst 2020, also mitten im Lockdown, und da können sich die beiden eben gar nicht aus dem Weg gehen. Und auch das führt immer wieder zu Konflikten.
Ein Teufelskreis, den wir hatten, und ich glaube, den gibt es in vielen Beziehungen, ist so dieses klassische: Ein Mensch braucht mehr Zeit, mehr Rückzug, hat das gelernt in seinen vorherigen Beziehungen vielleicht. Und ein Mensch, der sehr viel Zeit will und ganz viel mehr braucht. Und der andere, der sich dann noch weiter zurückzieht. Und der nächste, der dann aber wieder immer noch mehr nachfordert. Und das ist ein Teufelskreis, der super anstrengend ist und einen richtig fertig machen kann. Und ich weiß noch, wie wir haben immer schon auch trotzdem viel geredet, wie wir einmal im besagten Camper saßen. Es hat geregnet wie Sau. Man hört so die Tropfen auf dem Autodach. Und wir gucken uns an und wir sagen, vielleicht passen wir auch einfach nicht zusammen. Und dieses Wetter hat so richtig gepasst zu meiner Stimmung. Ich war so traurig. Und kurz darauf war es dann auch so weit, dass wir gedacht haben, okay, wir passen einfach nicht zusammen. Und dann ist das geendet. Und es ist nicht auf Zeit geendet, sondern es war wirklich erstmal, wir sind getrennt. Ich weiß noch, wie ich in Heilbronn über eine der Neckarbrücken gelaufen bin. Und diesmal war strahlender Sonnenschein. Vielleicht kennt ihr das. Das Wetter ist schön, alle Leute sind gut drauf, nur du nicht. Und das hat sich so angefühlt für mich, wirklich, als wenn mir jemand eine zweite Haut abziehen würde. Es klingt vielleicht ein bisschen eklig, das war kein körperlicher Schmerz, aber es war so emotional, dass sich das so angefühlt. Und auch wenn ich dann danach nach vorne geschaut habe, geguckt habe, wo will ich jetzt hin, geheilt habe und so weiter, ich hatte immer einen Teil in mir, immer so eine Stimme, die gesagt hat, ich verstehe es nicht. Ich will es nicht verstehen, ich kann es nicht verstehen, ich kann es nicht akzeptieren. Ja, Fedi, mach dein Ding, wir gehen jetzt weiter und so, aber ich verstehe es trotzdem nicht, ich will es nicht verstehen. Und ich wusste aber gleichzeitig, wenn jemals noch irgendwann irgendwas zwischen uns sein sollte, dann muss er sich melden. Das kann nicht ich sein. Und nach ungefähr 4-5 Monaten hat er das dann auch gemacht. Eigentlich auch erstmal nur rein freundschaftlich. Und natürlich genau zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade dabei war, mich für einen neuen Menschen zu öffnen. Und vielleicht kennt das der eine oder die andere von euch, dass der oder die Ex sich immer genau dann meldet, wenn man sich gerade für einen neuen Menschen interessiert. Dieser neue Mensch war dann ziemlich schnell wieder weg. Und diesmal hat es auch 2-3 Monate gedauert. Und in der Zeit haben wir vor allem eins gemacht. Und es ist miteinander geredet. Ganz, ganz, ganz viel geredet. Und irgendwie auch anders geredet. Ich glaube, da war plötzlich mehr Offenheit, auch zuzuhören, mehr Verletzlichkeit. Und da sind dann Türen aufgegangen. Und von einem von diesen Türöffner-Momenten möchte ich euch gerne erzählen. Das war nämlich so, dass wir dann bei ihm waren. Das war das erste Mal, dass wir uns wieder gesehen haben. Und ich bin endlich meine Fragen losgeworden, die ich noch hatte. Und plötzlich schaut er mich so an und sagt, haben wir verbockt, ne? Und ich sag, was meinst du? Was haben wir denn verbockt? Und er sagt, naja, Beziehung halt. Und in dem Moment, ich weiß nicht, wie es für euch ist, aber in dem Moment, für mich ist verbockt, da habe ich so ein Bild im Kopf. Da sind 2 Kinder, die sitzen zusammen im Sandkasten, spielen, bewerfen sich mit Sand. Einer kriegt Sand ins Auge, das Geschrei ist groß. Und dann irgendwann später ist aber alles wieder gut und sie vertragen sich und sie spielen weiter zusammen im Sandkasten. Und das ist für mich verbockt. Und im Laufe des Abends habe ich dann irgendwann zu ihm gesagt, du sag mal, meinst du, dass 2 Menschen, die was verbockt haben, meinst du, dass die das wieder entbocken können? Und er hat kurz innegehalten und gesagt, ja, ich glaube, das geht. Und ich glaube, das war so ein Moment, wo Türen wieder offen waren und dieses Reden, Leute, ganz ehrlich, wir hören das alle, Kommunikation ist alles, ihr müsst miteinander reden. Und es ist so wahr, ich glaube, ich habe es noch nie so gut verstanden wie seitdem. Und manchmal ist es nicht leicht, weil manchmal hat man kaum keinen Bock, sich anzuhören, was der Partner oder die Partnerin zu sagen hat. Ich jedenfalls manchmal nicht. Und ich habe ein Zitat, ich weiß nicht mehr, wer mir das gesagt hat. Und vielleicht geht es euch so wie mir und ihr denkt im ersten Moment, das klingt total negativ. Und es geht ungefähr so. Es sind nicht die schönen Momente und die schöne Zeit, die die Stabilität einer Beziehung ausmachen, sondern das ist unsere Fähigkeit und unsere Bereitschaft, Konflikte zu lösen und Frieden wiederherzustellen. Und am Anfang, und mein Freund hat auch neulich gesagt, das klingt, als würde eine Beziehung nur aus Konflikten bestehen. Aber für mich ist das nicht so. Für mich ist das eher so, du kannst mit ganz vielen Leuten eine schöne Zeit haben. Du kannst auch Menschen 2-3 Monate daten und eine tolle Zeit haben. Eine tolle Zeit haben ist einfach. Aber irgendwann kommt dieser Moment, da ist irgendwas passiert und du denkst, scheiße, was war das jetzt? Kehre ich das unter den Tisch? Oder spreche ich das aus? Und wie mache ich das dann? Und ich bin so stolz auf uns, dass mein Partner und ich das mittlerweile so, so, so gut können. Und es ist nicht immer leicht. Und zu diesem Reden gehört ja auch noch das Zuhören dazu, wie ich gerade gesagt habe. Aber manchmal muss man sich selbst reflektieren und manchmal geht es auch darum, einfach mal den anderen zu verstehen. Und wir sind jetzt, ich glaube, 14 Monate zusammen, neu zusammen. Und zu dem Zuhören noch ein Zitat, mit dem ich abschließen möchte. Das Problem ist nicht, oder nicht nur, dass wir zu wenig zuhören. Das Problem ist, dass wir zuhören, um zu antworten und nicht um zu verstehen.
Ja, bei Friederike, da war es also die Kommunikation und vor allen Dingen auch der Blick auf Konflikte, der im zweiten Anlauf dann dazu geführt hat, dass die Beziehung der beiden jetzt eine ganz andere Dynamik hat als vorher und dass sie eben beide auch viel mehr sie selbst sein können und das macht natürlich alles einfach viel entspannter. Und dieses Mann selbst sein können, das wird jetzt bei Michael auch eine ganz große Rolle spielen. Ihr erinnert euch, bei ihm und seiner Freundin, da war wirklich schon die komplette Hochzeit vorbereitet.
Eines Abends im August 2016, genau 21 Tage vor unserer Hochzeit, Wir kommen gerade von unserem Lieblingsitaliener nach Hause, möchten noch etwas Fernsehen schauen. Sie geht noch kurz ins Bad, ich gehe ins Wohnzimmer und setze mich auf unsere große schwarze Ledercouch. Ich starre aus dem Fenster und spüre, wie sich ein Druck auf meiner Brust ausbreitet und es fühlt sich an wie eine schwere, große Metallplatte. Ich kann kaum atmen und spüre, wie Angst in mir hochsteigt und meine Hände zittern. Ich denke nur, nein, so geht es nicht weiter. Ich muss jetzt was machen, bevor es zu spät ist. Und ich atme tief durch und ich fühle gefühlt das erste Mal so laut, dass ich sie nicht mehr überhören kann. Meine innere Stimme, ich nenne sie Herzensstimme, und sie schreit, mach es, sag es endlich. In dem Moment kommt meine Verlobte ins Zimmer und setzt sich neben mich auf die Couch. Ich kann sie kaum anschauen. Sie spürt das, was nicht stimmt. Und sie fragt nur, was ist denn los? Ich krieg kaum ein Wort heraus und stammle nur, ich muss dir was sagen. Sie schaut mich fragend an und sagt, was ist denn? Und der Druck in mir wird immer größer und ich stottere weiter, ich kann dich nicht heiraten. Sie guckt mich an, ist ganz perplex und fragt, warum denn? Was ist los? Ich sage nur, ich kann einfach nicht. Und sie lässt nicht locker und fragt wieder, was ist los? Liebst du mich nicht mehr? Hast du eine andere? Mein Herz rast und der Druck in mir ist kaum mehr auszuhalten, aber ich höre auch wieder die Stimme in mir, wie sie schreit, mach es, trau dich endlich, sag es. Ich schaue sie an und fasse meinen ganzen Mut zusammen, dann bricht es aus mir heraus. Ich kann dich nicht heiraten, ich fühle mich zu Männern hingezogen. Ich bin schwul. Sie ist geschockt, ich auch. Denn zum einen ist das ja der bisher schlimmste Moment in meinem ganzen Leben, weil ich weiß, dass ich einem so wundervollen, ja mir so wichtigen Menschen wehgetan habe, ihr quasi in dem Moment das Herz gebrochen habe. Aber auf der anderen Seite ist es der bisher wichtigste Moment für mich, ein Moment des Erkennens, des Zulassens und der Erlösung, weil ich endlich ehrlich zu ihr bin und damit auch zu mir. Und ich merke, wie eine Erleichterung sich ausbreitet, weil es endlich raus ist. Nach diesem Gespräch auf der schwarzen Ledercouch wollte ich mich nicht mehr verstecken. Es war nicht einfach. Ich musste die Hochzeit absagen. Ich musste allen sagen, was überhaupt los war. Und im Moment war ich offen. Ich habe mich in dem Moment bei meinem Freund, bei meiner Familie komplett geoutet. Und ich habe mich auch auf die schwule Datingwelt eingelassen. Und wie soll ich sagen, die tickt schon etwas anders, wie ich so kenne. Da geht es schon etwas direkter zu und ja, ehrlicherweise sind da die meisten nicht unbedingt auf der Suche nach der großen Liebe. Aber ich wollte meinen Traum von einer funktionierenden, von einer festen, glücklichen Beziehung nicht aufgeben. Und etwa ein Jahr nach meinem Outing habe ich ihn kennengelernt. Dominik, meine große Liebe, meinen absoluten Traummann. Wir haben ein paar Mal geschrieben, wir haben telefoniert, haben uns getroffen und bei mir hat es gleich Klick gemacht. Es war einfach total schön. Aber er kam etwas mehr aus dieser Szenewelt. Er wollte jedes Wochenende Party machen. Und ich dachte so, oh Gott, wie halte ich das bloß aus? Ich meine, ich bin immerhin 7 Jahre älter wie er und glaubt mir, jeden Montag bin ich als Zombie zur Arbeit gegangen. Aber tatsächlich, nicht mal ein Jahr, nachdem wir zusammengekommen sind, hat er um meine Hand angehalten. Wir haben tatsächlich im Frühling 2019 geheiratet, mit unserer Familie, mit unseren Freunden, mit Hochzeitstorte und Hochzeitstanz. Ja, und wir hatten auch immer eine gemeinsame Vision. Und zwar haben wir uns beide so sehr ein gemeinsames Kind gewünscht. Und wir haben uns auf einen zugegebenermaßen sehr zeitaufwendigen, sehr spannenden, aufregenden Adoptionsprozess eingelassen. vor 3 Jahren. Und ja, die Chancen waren nicht so groß, ehrlicherweise. Und trotzdem haben wir die Hoffnung nie aufgegeben. Und tatsächlich erst vor 10 Tagen, also am 1. März, kam da so ein Anruf. Und auf der anderen Seite der Leitung hat uns die Dame vom Adoptionsdienst angerufen und gesagt, dass in einer Klinik in der Nähe von Berlin ein Neugeborenes auf Eltern wartet. Und Tommy und ich sind los, quasi in der Nacht- und Nebelaktion. Waren am nächsten Tag dort in der Klinik, haben den Kleinen kennengelernt und sofort ins Herz geschlossen. Ja. Ja, und wir waren noch 2 Nächte in der Klinik, sind dann am Samstag zurückgefahren. Also wirklich ganz frisch. Und ehrlicherweise, unsere Welt steht seither ein bisschen Kopf. Sind auch ein bisschen übernächtigt. Aber einfach, ja, überglücklich, dass es geklappt hat und dass wir jetzt so eine kleine, ja, Regenbogenfamilie sein dürfen. Was ich sagen will, es hat sich wirklich, nachdem ich mich endlich entschieden habe, alles zum Guten gewendet. Und wenn man auf sein Innerstes hört, wirklich seinen Weg geht, dann scheint alles von selber zu gehen. Dann zeigt einem das Universum den Weg und glaub mir, ich kann das sagen, ich bin wie gesagt hauptsächlich im Kopf unterwegs. Aber ja, es hat mir einfach die Erfahrung gezeigt und ich bin wirklich sehr glücklich, weil ich endlich das Leben leben kann, das ich immer leben wollte. Und unsere Freunde, unsere Familie lieben uns so, wie wir sind.
Gründe, warum Michael bis so kurz vor seiner Hochzeit mit seinem Coming-out gewartet hat, gibt es tatsächlich verschiedene. Also unter anderem hat das Ganze einen familiären Hintergrund. Und ja, bei ihm, da ging es auch viel darum, möglichst wenig aufzufallen, keinen Stress zu machen und sowas alles. Aber genau das hat dann natürlich am Ende bei ihm dazu geführt, dass er selbst dafür innerlich den allergrößten Stress hatte. Und ich glaube, was bei beiden Geschichten wirklich auch so ein bisschen drin steckt, ist das Thema Loslassen bzw. Lockerlassen. Also so Loslassen von Vorstellungen, die man selber von sich hat, Loslassen von Prägungen auch durch die Familie, von alten Beziehungen. Und na klar, also ne, Loslassen klingt immer so easy und klingt immer so nach Freiheit, aber je nachdem, was man eben vorher durchgemacht hat, wie man geprägt worden ist, kann es einfach auch krass viel Arbeit sein, ja, mit sich selbst und dann zusätzlich natürlich auch noch mit dem Partner, mit der Partnerin. Also auch wenn irgendwie Loslassen so leicht und so schön klingt, kann der Weg dahin eben durchaus anstrengend sein. Und genau das kann dann natürlich auch zu Konflikten führen. Und wie man die lösen kann, darüber hat bei Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights Louis Kimion gesprochen. Der ist Paartherapeut und Coach und Heilpraktiker für Psychotherapie. Und er spricht jetzt über ein Paar, Anna und Thomas. Das ist ein fiktives Paar, aber die beiden sind angelehnt an Louis' Erfahrungen mit Paaren, die er eben in seiner Praxis schon vor sich hatte. Und Anna und Thomas, die beiden, die stecken in einer Phase, ja, die kennen vielleicht manche von euch schon, die in längeren Beziehungen sind oder waren. Man lebt irgendwann, ohne dass man es vielleicht so auf den ersten Moment mitbekommt, einfach vor sich hin, ne? Man lebt sich auseinander und irgendwann stellt man dann fest, die Nähe wird weniger, die Konflikte werden dafür immer mehr. Ja, und dann fuckt man sich ab irgendwann, viele Vorwürfe werden hin und her geworfen und mit konstruktiv ist da irgendwie nicht mehr so viel. Wie man von diesem Status dann aber wieder ins Konstruktive reinkommt, darüber spricht Louis jetzt.
Da ist jetzt wichtig, was passiert denn eigentlich bei dem anderen Menschen? Das mal zu beobachten und nicht so vorauszusetzen, er oder sie sieht die Welt genauso wie ich. Ja, so die Verlängerung meiner Sicht auf die Dinge. Und naja, wenn wir jetzt mal ein bisschen schauen, die Anna, ne, die ist in der Familie groß geworden und wurde von denen geprägt. Ja, die hat so eine bestimmte Genetik schon mitbekommen. Dann kommen wir schon mit 300 bis 400 Eigenschaften auf die Welt. Ja, die ersten 7 Lebensjahre, da ist eigentlich schon die ganze Grundlage geschaffen für unser Leben. Ja, welche Erfahrungen haben wir da gemacht? Und ja, haben wir gute Erfahrungen gemacht, haben wir auch schlechtere Erfahrungen gemacht. Und bei Anna war es so, sie hatte das erlebt, dass die Eltern hatten da so Wünsche. Das kennt man, ne? Man hat so eigene Wünsche nicht erfüllt und denkt, ah, das macht jetzt das Kind. Ja? Irgendeine Sprache noch dazu lernen, in der Kunst gut sein oder handwerklich begabt oder sportlich. Ja, was denkt das Kind dann? Erstmal, es reicht nicht aus, wie ich bin. Ich genüge nicht. So, und das trägt sie jetzt auch mit. Und da hat sie noch tausende von Tage an Erlebnissen, die sie noch zusätzlich geprägt haben mit ihren Eigenschaften. Und beim Thomas ist es jetzt genauso, eine ganz andere Welt. Die beiden Welten werden sehr unterschiedlich sein. Und da hat jemand gesagt, naja, bei einem Streit, was haben die gemacht? Thomas hat sich in seine Tür, in den Türrahmen reingestellt, Anna in ihren Türrahmen und beide gingen nur aufeinander los. Naja, klassisch mit diesen Vorwürfen. Du guckst nie nach mir und guck mal, was du da wieder gemacht hast und das verletzt mich hier und das ist unangenehm für mich hier. Also ganz viel in diesen Ich-Botschaften gesprochen und immer nur die eigene Welt gesehen. Und zu wenig eigentlich mal rübergegangen und sagen, hey, was passiert denn eigentlich bei dir hier drüben? Was passiert denn bei dir? Wie fühlst du und denkst du denn jetzt in deiner Welt? Was erlebst denn du hier gerade? Was macht das mit dir, dass es vielleicht nicht funktioniert? Zurück zum Thomas, der, wo der Impuls so ein bisschen hochschießt. Da ist es eigentlich ganz gut. Wir funktionieren halt noch. Die Soziologen haben das eigentlich klar auf den Punkt gebracht. Die haben gesagt, wir haben noch so ein archaisches System in uns. Ja, Millionen Jahre alt. Und dieses System hat immer Männer bevorzugt, wo der Puls schnell nach oben schießt. Die haben gesagt, naja, die können gut Kampf und die können gut Flucht. Der Puls schnell von 0 auf 100. Besser gesagt auf 150. Und bei Frauen ist es genau umgekehrt. Ja, weiß man einfach, wenn eine Frau ihr Kind stillt und sie ist dabei zu sehr unter Stress und der Puls ist zu weit oben, dann gibt die Brust nicht richtig Milch oder gar keine. Also hat die Natur eher Frauen bevorzugt, dass der Puls eher ein bisschen weiter unten bleibt. Gilt jetzt nicht immer pauschal. In Thomas seinem Fall hat er sich erstmal gemerkt, oh ja, stimmt. Und da kommt echt nur noch Blödsinn bei mir raus. Dann haben wir gesagt, du, wie wär's denn, wenn du aus dem Wohnzimmer rausgehst und dich erstmal zurückziehst? Und dann haben wir erstmal die beiden miteinander besprochen, was können wir denn da jetzt machen? Ja, dann haben sie sich einfach geeinigt. Du, pass mal auf, sag du einfach, dass du jetzt deine Zeit brauchst. Ja, wir dann erstmal aus diesem Konflikt rausgehen. Und dann hat er sich zurückgezogen. Ja, ist in sein Zimmer zurück und habe ich gesagt, du mach doch mal eine Atemübung, wenn du dort bist. Leg meine Hand auf den Bauch. Zähl bis drei und atme ein. Halte die Atmung, zähl wieder bis drei. Und atme mal 6 Sekunden aus. In aller Ruhe so ein. Halten. Und ganz ruhig wieder ausatmen. Tatsächlich ist er ziemlich schnell runtergefahren. Nach 1-2 Minuten war er wieder da und hat gesagt, sag mal, ich will doch gar nichts Blödes für die Anna. Ich will ja Gutes, sie ist mir wichtig. Und so konnte er wieder auf sie zugehen und hat gesagt, du pass auf, du bist mir ja wichtig. Und das gilt es eigentlich an dem Streit. Ein guter Streit, im Gegensatz zu diesem destruktiven Streit, da bleibe ich auf Augenhöhe. Ja, ich bleibe einfach respektvoll und immer noch wertschätzend. Und sage, wie können wir denn jetzt streiten, dass wir uns nicht aus den Augen verlieren? Dass wir nicht unsere Wertschätzung aus den Augen verlieren? Ja, also wie streiten wir, ohne dass wir unsere Liebe verlieren? Und ja, das war schon mal ein ganz guter Schritt. Und Thomas hat das gut geholfen und es hat ihm gut gefallen, so einfach eine Regulation da reinzukriegen. Ich zitiere da immer gerne einen Lieblingsmenschen von mir, den Viktor Frankl. Der sagte, zwischen Reiz und Reaktion lass einen Raum entstehen. In diesem Raum hast du dann die Macht und die Freiheit, deine Reaktion zu bestimmen. Und in dieser Reaktion liegt dann wieder deine Freiheit und dein Wachstum. Also das heißt, wenn der Thomas einfach geschafft hat, sich zurückzuziehen und erstmal zu sagen, wow, muss runterkommen, ja, dann kann ich wieder auf sie zugehen. Und dann wirklich ein gutes Gespräch führen und dann einfach herausfinden, was mich so beschäftigt. Beiden hat das schon mal ganz gut gefallen. Jetzt kamen wir so in die nächste Phase rein. Ja, das war so die erste Phase, dass wir einfach mal gehört haben, was beiden wichtig ist, wo sie ihre Herausforderungen sehen, wo sie eigentlich hinwollen, wo ihre Wünsche sind. Und dann ist so in der nächsten Phase zu sagen, einfach, was sind jetzt für Möglichkeiten? Bei Anna war es so, sie hatte einen Klassiker. Es war so, als sie den Thomas kennengelernt hat, sagte sie nur, wow, was für ein Typ. Ja, hat ihr mega gut gefallen. Aber da waren noch so ein paar Dinge, die wollte sie noch ändern. Und Das hört man tatsächlich bei Paaren, die 10, 20 Jahre zusammen sind und dann sagen, sag mal, nach 10 Jahren, nach 20 Jahren und du hast es immer noch nicht geändert. Ja. Es bleibt so. Ich habe dann erzählt, es gibt die resignative Reife. Die bitte was? Ja, die Reife aufzugeben. Ja. Einfach sein lassen, die Hoffnung aufzugeben. Und die schluckt erstmal und sagt, bitte was? Was soll ich machen? Ich soll das lassen? Aber wieso denn? Meine Ansätze sind doch voll gut. Sag ich, ja, du hast recht, die Ansätze sind wirklich gut. Das Niveau ist wirklich ganz weit oben. Aber Thomas überfordert das total. Und du holst ihn da nicht ab. Und deswegen jetzt als erstes, wie wär's, wenn du es mal einfach mal ausprobierst? Guck mal, es ist doch für dich auch super anstrengend. Du hast doch den ganzen Stress, diese ganze Last. Du sagst, du hast so viel Schwere in der Beziehung und du wünschst wieder Leichtigkeit. Dann lass doch diese Last erstmal ab. Ja, dann hast du auch nicht mehr ganz so viel Verantwortung. Du versuchst ja für zwei die Verantwortung hier zu übernehmen. Und sie hat sich wirklich auf eingelassen, hat diesen Rucksack abgelegt und da mal stehen lassen. Und ja, sie haben beide dann angefangen, die Beziehung mehr zu genießen. Ne? Also da war weniger Stress drin, sie konnten wieder Nähe zulassen. Und beim nächsten Mal kam sie schon wieder hin und sagte, hey, wir hatten ein Date. Thomas hat mich nach einem Date gefragt. Die hat total geleuchtet. Ja, nach so vielen Jahren Beziehung wieder auf ein Date zu gehen. Ja, nach diesem ganzen Stress mal wieder einfach so für sich Zeit zu nehmen. Und es hat ihnen beiden gut gefallen. Und also mit der Zeit war es ja gar nicht mehr so wichtig, an diese anderen Dinge zu denken. Weil sie einfach wieder Nähe geschaffen haben, wieder Kraft getankt haben. Irgendwann kam sie nur her und sagt, sag, Luis, du glaubst es gar nicht. Thomas hat sich geändert. Der ist in der Erziehung viel mehr drin und im Haushalt, ja, das haben wir uns total angepasst. Und sage ich, ja, er hat jetzt wieder Raum und auch die Möglichkeit für sich, na, und hat dann einfach gesagt, naja, wenn ich diese Energie wieder habe und spüre, dass ich gewertschätzt werde, ja, dann schaffe ich es auch, da wieder diese Energie mit reinzubringen.
Ja, und auch hier steckt für mich wieder so dieses Thema Loslassen drin, ne? Stichwort resignative Reife, was Luis ja gerade gesagt hat. Und wahrscheinlich gibt es wirklich in jeder Beziehung irgendwie Themen, die immer wieder aufkommen, ne? Wo man sich entweder jedes Mal wieder aufs Neue irgendwie drüber aufregen kann. Ja, oder man sagt eben agree to disagree und lässt's liegen. Und vielleicht kann man ja sogar irgendwann drüber lachen, weil es ja auch ja so ein bisschen eine Form von Witz oder Humor ist, dass man dann irgendwie immer wieder dieselben Gespräche führt teilweise. Vielen Dank auch nochmal an dieser Stelle an Friederike und Michael für die Offenheit und an Luis für die Tipps in Sachen Konflikte. Aufgenommen haben wir das Ganze, wie gesagt, am 11. März in Stuttgart in der Rosenau bei Eine Stunde Liebe meets Fail in Love Nights. Das war wirklich ein richtig, richtig schöner, intensiver Abend. Und wenn euch das jetzt gefallen hat und ihr denkt, hätte ich irgendwie auch mal Bock drauf, die Fail in Love Nights, die gibt's einmal im Monat in Köln und die sind auch immer wieder in anderen Städten am Start. Und da gibt's eben immer zwei Stories, bei denen es ums Scheitern und auch Gelingen in der Liebe geht, wie bei Friederike und Michael. Ja, und dazu gibt's dann noch Tipps von ExpertInnen in Sachen Paartherapie oder Coaching und Comedy gibt's auch noch. Und wir mit Eine Stunde Liebe, wir sind auch immer mal wieder mit dabei, machen so einen Abend dann zusammen. Und unter anderem haben wir im August was in Kiel geplant. Und dazu hört er dann natürlich hier auch mehr, wenn das Ganze konkreter wird. Ich habe jetzt noch ein Liebestagebuch für euch. Letzte Episode, da hat Rieke euch ja von einem wirklich sehr schönen Date erzählt. Das Date, das ist mit Knutschen in einer Bar losgegangen und anschließend in seiner Wohnung geendet, also in der Wohnung dieses Mannes, mit dem sich Rieke getroffen hat. Die beiden, die sind sich zum ersten Mal da körperlich nahe gekommen, mit viel Rücksichtnahme, mit großem Einvernehmen, was Rieke einfach richtig, richtig schön fand. Wie die Nacht gelaufen ist und ob es bei einem One-Night-Stand bleibt, das hört er jetzt.
Ich fand es einfach richtig schön, mit ihm zu schlafen. Nicht, weil das jetzt so super außergewöhnlich super toll war, aber einfach, dass diese Atmosphäre, so dieses Ruhige und dieses ohne Druck und man hat jederzeit die Möglichkeit zu sagen, so, ich würde es gerne lieber so machen oder irgendwie, ich möchte das nicht, dass das irgendwie zu jedem Zeitpunkt gegeben war und dass es auch nicht in diese Situation kam, dass man ab einem gewissen Punkt anfängt, irgendwas abzuspielen, weil es dann am einfachsten ist oder man da irgendwie so reinrutscht, sondern ich hatte das Gefühl, wir waren die ganze Zeit so wirklich so beieinander, sodass man irgendwie die ganze Zeit so einen Austausch hatte, ob es dem anderen gut geht. Und das war irgendwie richtig schön. Und ich würde sagen, das ist auch auf jeden Fall immer noch so. Genau, ich habe dann da übernachtet. Ich habe nicht so viel geschlafen und er hat auch nicht so viel geschlafen. Jetzt nicht, weil wir super viel dann noch rumgeknutscht haben, sondern ich glaube, weil wir einfach beide immer noch aufgeregt waren. Dass ich irgendwo anders schlafe und er, dass da jetzt auf einmal jemand anderes noch in seinem Bett schläft. Ja, aber wie gesagt, das war irgendwie voll schön und er hat mir dann auch am nächsten Morgen nochmal gesagt, dass er es voll schön findet, dass ich da bin. Und sich freuen würde, mich noch näher kennenzulernen. Ja, ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall Schmetterlinge im Bauch habe. Das vor allen Dingen halt dadurch kommt, dass ich mich so sicher fühle auch und so gesehen und dass ich nicht unbedingt um seine Aufmerksamkeit kämpfen muss, sondern dass die einfach da ist. Und ich ihn jetzt auch immer mehr kennenlerne und immer mehr Seiten kennenlerne, die ich irgendwie richtig toll finde, was mir ein sehr gutes Gefühl gibt. Ja, also mittlerweile treffen wir uns jetzt seit 5 Monaten ungefähr. Wir waren jetzt auch schon einmal ein Wochenende zusammen weg, was auch irgendwie für mich nochmal aufregend war. Wir haben jetzt noch nicht genau gesagt, ob wir zusammen sind oder nicht. Also manchmal habe ich das Gefühl, dass er auf jeden Fall davon ausgeht, dass wir zusammen sind, weil er manchmal Sachen sagt, die darauf hindeuten. Ich es jetzt aber noch nicht ganz genau gefragt habe, mir jetzt aber vorgenommen habe, ihn das nächste Mal einfach so zu fragen, sind wir jetzt eigentlich zusammen oder nicht? Oder was sagst du?
Es klingt auf jeden Fall nach einem aufregenden Frühling bei Rieke. Und wie dieses Gespräch, also das Gespräch, dann verläuft bzw. verlaufen ist, das erzählt sie uns dann hoffentlich auch bald hier. An dieser Stelle für euch wie immer der Hinweis. Fragen, Rückmeldungen und Themenwünsche, die gehen an mail@deutschlandfunknova.de. Ich bin Anke van der Weyer. Ich sag danke fürs Zuhören. Habt's gut.
Deutschlandfunk Nova. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag neu auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.